Und sobald es Machtkämpfe gibt, sind wir in einem Modus des Zuhörens, um besser entgegnen zu können. Und das sind dann Debatten, wo es darum geht, wer argumentiert besser und wer hat am Schluss Recht und wer hat Mehrheiten, und die Mehrheiten setzen sich durch. Mhm. Und so wird es nie eine Veränderung geben an Schulen, weil da fehlt die Qualität, voneinander zuhören, um einander besser verstehen zu wollen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Schulhelden-Podcasts. Mein Name ist David Schigosch. Mein heutiger Gast Daniel Hunziker erklärt uns Begriffe wie Co-Kreativität, Persönlichkeitsfeld und Möglichkeitsfeld. In der folgenden Stunde erfährst du, wie Schulen der Zukunft sich entwickeln können, indem sich alle Teilnehmenden besser zuhören und so gemeinsam über sich hinauswachsen. Herzlich willkommen zum Schulhelden-Podcast, Daniel Hunziker. Es freut mich sehr, dich hier am Mikrofon zu haben. Ich beginne gleich mit der Anmoderation. Daniel Hunziker lebt in Lachen am Zürichsee und ist Vater von 3 Kindern. Über 12 Jahre lang war er auf allen Stufen der obligatorischen Schule als Lehrer oder Schulleiter tätig, ehe er eine Privatschule gründete und 10 Jahre leitete. Heute ist er als Schulentwickler und Bildungsinnovator tätig, leitet gemeinsam mit Professor Dr. Gerald Hütter seit 2012 die Initiative Schulen der Zukunft und hat ein Unterrichtssystem für individualisierendes, selbstgesteuertes und kompetenzorientiertes Lernen entwickelt. Er führt Trainings für Potenzialentfaltung und Kompetenzentwicklung an Schulen durch, hält Vorträge zu Bildungs- und Erziehungsthemen und leitet Workshops und Weiterbildungen für Schulteams. Sein erstes Buch erschien 2015 mit dem Titel Hokuspokus-Kompetenz, kompetenzorientiertes Lehren und Lernen ist keine Zauberei. Und 2019, letztes Jahr, schrieb Daniel Hunziker sein zweites Buch Gemeinsam über sich hinauswachsen, Präsenz, Verbundenheit und Co-Kreativität in Gemeinschaften. Ja, herzlichen Dank. Willkommen, Daniel.
Ja, auch hallo David, und schön, kann ich in einem Podcast mitmachen.
Ja, besonders über das zweite Buch möchte ich dann etwas erfahren, über diese Co-Kreativität. Beginnen tue ich aber gerne eben zu deiner Person. Also dein Lebenslauf wirkt doch ziemlich bewegt für mich. War das jetzt für dich eher eine natürliche Entwicklung oder eher eine Suche?
Für mich widerspricht sich das gar nicht. Ich glaube, so das, was ich gesucht habe in meinem bisherigen Leben, das hat sich natürlich entwickelt. Insofern ist das für mich kein Widerspruch. Ich habe vielleicht bei meiner Berufswahl beginnend, so das war eigentlich gar keine Berufswahl. Es war so wie meine Eltern. Die waren ein Heimleiter-Ehepaar in Flims, und die Lehrer, die hatten damals gemeint, wenn die schon sozial tätig sind, wäre doch noch Lehrer was für mich, zumal ich irgendwie schlau genug sein sollte, irgendwie eine weiterführende Schule zu besuchen, und so wurde ich halt Lehrer. Und dann habe ich mal begonnen, auf der Unterstufe zu unterrichten, und dort haben mir eigentlich die Kinder leid getan, was ich so mit denen gemacht habe oder machen musste. Und dann habe ich halt die Stufe wieder gewechselt. Und so habe ich eigentlich alle Stufen mal von Kindergarten bis Sekundarschule unterrichtet. Und überall haben mir dort mehr oder weniger die Kinder leid getan, bis ich gemerkt habe, eigentlich liegt das weniger an mir, sondern eigentlich am System, wo ich selber als Lehrer drin bin. Und dann habe ich eine eigene Schule gegründet, und so hat sich eigentlich das immer eines um das andere ergeben. Und eigentlich aus meinem Erleben heraus war das sehr natürlich, und natürlich war es auch eine Suche.
Wie hast du denn deine eigene Schulzeit erlebt?
Ich bin gerne in die Schule gegangen. Schule ist mir auch leicht gefallen. Ich habe da nie groß Aufgaben gehabt. Ich habe immer aufgepasst in der Schule. Dann hatte ich nach der Schule nichts mehr zu tun. Und ich hatte auch gute Lehrer. Die meisten Lehrer habe ich als toll empfunden. Also ich habe eigentlich eine einfache, leichte Schulzeit gehabt.
Na schön. Gab es ein bestimmtes Highlight für dich an der Schule als Kind?
Nein, das würde ich nicht sagen. Ich habe einfach so zu einzelnen Lehrern die mir von der Art und Weise her sehr in Erinnerung geblieben sind. Und ich glaube, das war wahrscheinlich auch das Wichtigste für mich, wo ich das so in Erinnerung habe, dass das Lehrer waren, die mir sehr wohlgesonnen waren, die mich gemocht haben. Und ich habe die auch gemocht. Und das war irgendwie, ich glaube, das hat mich irgendwie gut durch die Schule getragen. Und das waren die meisten, da gab es auch ein paar wenige drunter. Ich weiß, ein Sekundarschullehrer, der hat immer gemeint, also Lehrer wäre dann gar kein Beruf für mich, da wäre ich völlig ungeeignet. Mhm. Und dem würde ich natürlich heute gern mal noch sagen, dass doch noch irgendwie was aus mir geworden ist, was mit Schule zu tun hat. Aber, ja, vielleicht hört er ja den Podcast.
Ja. Was hat dich damals bewegt, eine Privatschule zu gründen? Ich denke, das ist ja doch ein ziemlich großer Schritt. Das ist ja organisatorisch, finanziell, das ist schon noch ein Stück, oder?
Ja, das ist halt aus dem, was ich vorher erwähnt habe, auch entstanden. Das, was mir eigentlich leid getan hat, für die Kinder auf allen Stufen, das ist, dass ich eigentlich immer gespürt habe, wie unterschiedlich Kinder sind und wie es mir leid getan hat, mit allen Kindern das Gleiche zu machen. Eigentlich dieses individualisieren wollen, auch dieses individualisieren müssen, wenn ich diesen Kindern gerecht werden möchte, das habe ich schon immer, habe ich das gemerkt, gespürt. Und ich wollte nie ein Lehrer werden. Ich glaube, das konnte ich auch nie, der sich damit zufrieden gegeben hat, dass das einfach so ist. Das wollte ich nicht. Ich wollte wirklich, dass die Kinder Freude haben an dem, was sie tun, dass die Selbstwert stärken konnten, dass die lustvoll lernen konnten. Das ist das, was ich immer wollte für die Kinder. Und das ist mir nicht gelungen in diesem Jahrgangsklassensystem. Und das ist natürlich nachher einfacher gegangen, als ich eine eigene Schule gegründet hatte. Und das höre ich oft, wo mir Leute sagen, wow, das war mutig, eine eigene Schule zu gründen. Und das war es damals aber gar nicht. Ich war einfach total naiv. Ich hatte keine Ahnung, was da auf mich zukommt. Wahrscheinlich, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich es wahrscheinlich nie gemacht. Aber das wusste ich ja zum Glück nicht. Und deshalb ist das eigentlich ganz einfach und leicht gegangen.
War es denn eine Schule auf eine Spezialisierung hin, also schwierige Kinder oder sonst irgendwie so, oder mit sonderpädagogischen Maßnahmen?
Nein, ich wollte eigentlich eine Schule, wo natürliches Lernen, natürliches Aufwachsen für normale Kinder möglich ist. Das wollte ich. Und das war eben, wir hatten keine Klassen, wir hatten keine Noten, wir hatten keine Prüfungen, sondern eigentlich die intrinsische Motivation, das Zugehörigkeitsgefühl, die Freude am Zusammensein und am Lernen, das ist das, was im Vordergrund gestanden hat.
Okay, interessant. Ja. Das hast du ja 10 Jahre, glaube ich, geleitet. Gibt es die Schule noch?
Nein, ich habe die gegründet, ich habe die geleitet, ich habe sie zugrunde gerichtet. Hm. Es war in der Tat so am Schluss, hätte ich wahrscheinlich so eine Sonderschule draus machen müssen, weil an diesem Standort war das damals in Schindellegi, war das eben sehr schwierig, das war so ein Betonwerk, wo dann immer mehr Lastwagen herumgefahren sind und eigentlich hätte der Inhaber eine Brücke über die Sihl bauen sollen, das hat er nie gemacht, damit man dort in die Natur kommt und da sind eigentlich immer mehr Kinder weggefallen, die jünger waren und die so diesen Außenraum einfach umso mehr gebraucht hätten. Und dann habe ich immer mehr Kinder aufnehmen müssen, die eigentlich von der öffentlichen Schule nicht mehr getragen werden konnten. Und das ist irgendwie wichtig, dass es dort ein Gleichgewicht gibt. Und das ist dieses Gleichgewicht ist immer mehr abhanden gekommen. Und dort hätte ich eigentlich so wie umschwenken müssen und so eine Privatschule für Sonderschüler machen müssen. Aber das wollte ich nicht. Und ja, da war ich irgendwie zu stur. Ich wollte so meine Schule für neugierige, lebensfreudige und lernfreudige Kinder wollte ich beibehalten.
Okay. Jetzt, du hast ja auch diese Schulen der Zukunft mit Professor Hütter gegründet. Ich lese den Blog sehr gerne. Ich finde, du schreibst sehr interessante, sehr für mich nachdenklich machende Blogartikel. Wie bist du auf Professor Hütter gekommen? Wie hast du ihn kennengelernt?
Ich glaube, das muss irgendwann so im 2011 wahrscheinlich so gewesen sein. Damals gab es die Sinnstiftung. Das war eine Stiftung, die war im Raum München, war die aktiv. Und die hat in der Schweiz ein Seminar abgehalten. Ich weiß nicht mal mehr, wie das geheißen hat. Auf alle Fälle, dort wurde mir wie klar, da gibt es in dieser Stiftung so verschiedene Bereiche, unter anderem der Schulbereich war einer, und die wussten eigentlich dort wie nicht, was die dort tun sollen. Die hatten viele Anfragen von interessierten Leuten, aber konnten keine Antwort geben, weil sie keinen Plan hatten, was die dort tun wollen. Und mich hat das sehr interessiert, und das hat damals auch geheißen, dass das wie das Ziel ist, dass es da einzelne verantwortliche Personen gibt, die eine Idee haben. Und ich habe daraufhin so eine Kurzkonzeption geschrieben, und die wurde dann Gerald Hüther zugespielt, und das hat ihm sehr gut gefallen. Und eigentlich seit dieser Zeit habe ich dann diese Initiative übernommen und habe die geleitet. Und Gerald Hüther ist dann später mal aus dieser Sinnstiftung ausgetreten und mit ihm eigentlich diese Initiativen, unter anderem auch Schulen der Zukunft. Und seitdem leiten wir das zusammen.
Wie muss ich mir das vorstellen? Also das ist einfach so eine Initiative, ist das praktisch nur auf der Webseite vorhanden, oder gibt es dieses Label Schulen der Zukunft von euch?
Das hat eigentlich in den letzten 8 Jahren auch sich immer wieder verändert und gewandelt. Wir hatten am Anfang haben wir 4 Bildungskongresse, die wir jedes Jahr durchgeführt haben im Kongresshaus in Zürich. Und die waren jeweils gut besucht mit Referenten und interessierten Zuhörern. Und ich habe dann so nach 4 Bildungskongressen wie gemerkt, ich mag das nicht mehr, weil mich hat das gestört, dass wir da auf die Bühne stehen und dort oben erzählen, wie was funktionieren könnte. Und unten sind dann die nickenden und klatschenden Menschen, und ich habe es immer so gemerkt, die Hände kann man entweder zum Klatschen brauchen oder zum Arbeiten, aber nicht gleichzeitig für beides. Und was mich immer so gestört hat, wenn dann jährlich die Leute an die Kongresse pilgern, und dann habe ich mich immer gefragt, ja, und was geschieht dazwischen? Also wo ist die Umsetzung, wo geschieht die Veränderung an den Schulen? Und da habe ich wie gemerkt, ich mag mich viel mehr um die Veränderungen vor Ort kümmern, als jetzt irgendwie um Anlässe zu kreieren, wo dann Leute kommen, die sind zwar begeistert und inspiriert, aber letztendlich, wenn da nicht etwas geschieht, das bei den Kindern an den Schulen landet, dann interessiert mich das eigentlich nicht mehr. Und das hat sich dann gewandelt, das hat eine Weile, haben das auch dann andere Leute übernommen, die mit mir das eigentlich dann auch mitgetragen und aufgebaut haben. Die wussten aber auch nicht so recht, was sie machen wollten, dann habe ich das wieder übernommen, und im Moment ist das in erster Linie ein Blog, wo ich einfach immer wieder merke, ich habe da ganz viele Ideen zu Themen, wo ich Lust habe, so einen kurzen Text zu schreiben. Es muss ja nicht immer gleich ein ganzes Buch sein. Und das aber in einer Regelmäßigkeit, wo ich da auch merke, das sind wichtige Themen, wo auch mein Wunsch ist, dass das Menschen inspirieren mag, dann wirklich vor Ort auch etwas zu wagen und mutig zu sein, sodass bei den Kindern etwas landet. Und offenbar bist du ja so einer, dass du das gerne liest. Und das würde mich natürlich dann auch umgekehrt interessieren, was dann wirklich so bei den Kindern landet, bei dem, was ich schreibe.
Ja, ich stelle noch zuerst meine nächste Frage. Wie sehen die Schulen der Zukunft nun genau aus? Oder wie sollen sie aussehen?
Schulen der Zukunft ist ja eigentlich eben nicht so, dass das ein Label ist, das jetzt Schulen der Zukunft an Schulen vergibt, sondern das ist in erster Linie eine Idee, eine Haltung, und die versuche ich in diesem Blog irgendwie zu umschreiben, wiederzugeben, und möglichst so, dass Schulen sich inspiriert fühlen, ihre eigene Form zu finden. Ich kann vielleicht ein bisschen umschreiben, was ich zentral finde, wo ich sagen würde, ja, in diese Richtung geht eine Schule der Zukunft.
Ja, gerne, ja.
Ich glaube, eine Schule der Zukunft, die berücksichtigt die natürliche Entwicklung von Kindern und die essentiellen Bedürfnisse, die Kinder haben. Und die berücksichtigt auch neurobiologische Grundsätze, wie das Hirn lernt, wie das Hirn funktioniert. Und eine Schule der Zukunft berücksichtigt auch, in was für einer Zeit wir leben und wo eigentlich unsere Gesellschaft sich hinbewegt. Das sind alles so Komponenten, die eine Schule der Zukunft berücksichtigt. Also Schulen sind immer ein Abbild der Gesellschaft und die sind für die Gesellschaft da und gleichzeitig sind Schulen auch immer für die Kinder da. Und da muss man wie schauen, woher kommt eigentlich die Schule, dass sie so ist, wie sie heute ist? Und ich würde behaupten, die Schule, wie sie heute ist, ist in vielen Bereichen nicht dementsprechend, dass die berücksichtigt, wie Kinder auf natürliche Art und Weise aufwachsen. Sie entspricht auch nicht dem, wie das Hirn effektiv lernt. Und sie entspricht auch nicht dem, was die Kinder und Jugendlichen eigentlich brauchen würden, um in der heutigen, zukünftigen Zeit gerüstet und gewachsen zu sein. Und ich sage jetzt, was es nicht ist, man könnte es natürlich auch im Positiven umschreiben, das, was die Kinder brauchen oder wie sie aufwachsen, das ist einmal sehr heterogen. Das weiß man, zum Schuleintritt sind das Entwicklungsunterschiede bis zu 4 Jahren, das sind zum Schulaustritt bis zu 6 Jahren. Das ist so nichts Neues und trotzdem teilt man immer noch, wie damals in der Gründungszeit der Volksschule, das war nämlich in der Zeit der industriellen Revolution, also im Maschinenzeitalter, teilt man die Kinder wie Maschinen immer noch in diesen Jahrgangsklassen ein, wo man schaut, von wo bis wo sind Kinder geboren, die kommen in die gleiche Klasse, die sollen auch das Gleiche lernen und dann wird der gleiche Schulstoff auch gleich beurteilt und kommt gleich in Zeugnisse rein. Und das ist eigentlich ein Relikt aus dem Maschinenzeitalter, das überhaupt nicht kindgerecht ist. Und das würde eigentlich heißen, man müsste einen klassenlosen Unterricht machen und wo nicht eine Bewertung der Kinderleistungen im Vergleich mit Gleichaltrigen stattfindet, sondern wo eigentlich eine viel individuellere Entwicklung stattfinden müsste. Also das ist zum Beispiel nur der Entwicklungsbereich der Kinder. Mhm. Dann gibt es noch halt das Gleiche auch mit neurobiologischen Grundsätzen. Zum Beispiel, dass das Hirn ein Filterorgan ist. Das heißt, in erster Linie filtert das Hirn all das weg, was nicht bedeutsam ist. Und es speichert nur das, was wirklich bedeutsam ist und unter die Haut geht. Und das ist so. Und wenn man das schon weiß, müsste das eigentlich heißen, dass das Lernen für die Betroffenen bedeutsam sein muss, dass Lernen effektiv ist. Die Hirne funktionieren einfach nur so. Und da müsste die Schule halt schauen, oder eine Schule der Zukunft würde das berücksichtigen, dass eigentlich die Lerninhalte bedeutsam sind für die Schülerinnen und Schüler. Und dass das zum Teil eben nicht so ist, das zeigen auch gewisse Studien, die aufzeigen, dass erworbenes Wissen oder vermitteltes Wissen von 9 Schuljahren, das sind rund 10% überhaupt noch verfügbar. Das heißt 90%, das schrumpelt irgendwo weg und das wird wahrscheinlich weggefiltert, weil es nicht bedeutsam ist. Und das sind solche Dinge, wo ich wie denke, das darf eigentlich nicht sein und eine Schule der Zukunft müsste schauen, dass das besser gelingt. Und darüber mag ich schreiben, weil ich finde, das sind eigentlich nicht komplizierte Dinge. Und die Schulen auch heute machen das aber eigentlich immer noch so auf ganz althergebrachte Art und Weise. Im Kern, natürlich gibt es dort auch innovative Lehrpersonen, mutige Lehrpersonen, die das auch ganz toll machen. Aber im Kern, von der Struktur her, ist das immer noch so etwa 150 Jahre alt, anhängend an diesem Maschinenzeitalter.
Ja, ich sehe einfach den Punkt, dass das natürlich alles gesetzlich verankert ist. Das würde eigentlich bedeuten, wir müssten das Gesetz ändern.
Ja, das ist ja die Frage, ob wir das können, weil wie gesagt, man hat es in der Corona-Zeit gesehen, immer dann, wenn etwas notwendig ist, dann ist etwas möglich. Und da ist ja schon im Wort heißt das, es muss eine Not da sein, damit eine Wende geschieht. Und da habe ich einfach das Gefühl, die Not an den Schulen, die ist noch zu wenig groß, als dass da eine Wende passieren würde.
Ich spüre auch viel Angst, also von den Eltern her, von Lehrpersonen her, ja, man müsste fast schon eingestehen, ja, dann habe ich jetzt bis jetzt 20 Jahre lang nicht optimal, bis hin zu falsch unterrichtet. Eltern haben auch Ängste, die wollen natürlich das Beste für ihr Kind, dass es natürlich einen guten Start hat. Wie, also in diesen 10 Jahren an der Privatschule, da hast du ja eigentlich das alles umgesetzt, was du machen wolltest. Also das war eigentlich eine Schule der Zukunft, eine Privatschule.
Ja, das würde ich schon so sagen. Und das ist ein wichtiger Punkt und ein richtiger Punkt. Das ist natürlich durchaus so, dass oft Eltern auch Ängste haben. Und natürlich wollen die das Beste. Und das ist immer die Frage, was ist das Beste für ein Kind? Da gibt es verschiedenes Bestes. Ist das zum Beispiel ein Schulerfolg? Ist das Beste? Sind dort gute Noten? Ist ein gutes Zeugnis? Oder ist das Bildungserfolg? Das ist nämlich nicht das Gleiche. Also Bildungserfolg, das heißt nicht in erster Linie, ich habe da gute Noten, ein gutes Zeugnis, sondern da kommt jemand aus der Schule, der nach wie vor neugierig ist, der offen ist für Neues, der zuversichtlich ist, ein Selbstvertrauen hat, an sich glaubt, sich zurechtfinden mag, sozial mit anderen zusammenarbeiten kann. Das ist Bildungserfolg und das ist nicht das Gleiche wie Schulerfolg. Und ich glaube, das ist etwas, was auch Eltern, die für ihre Kinder das Beste wollen, die haften immer auch noch an ihren eigenen Erlebnissen an, die zu Vorstellungen werden, wie Schule sein soll. Und da braucht es auch ganz viel Elternbildung. Und das ist nicht immer einfach, den Eltern, gerade wenn sie Ängste haben, sie einzuladen, dass die auch offen sein können, sich Gedanken zu machen, was gibt es noch für etwas anderes Bestes für ihr Kind als das, was sie selber als Schüler gelernt haben oder als Vorstellungen, was jetzt ein Schulerfolg ist, was da auch noch anders sein könnte.
Also ich eben vor einem Jahr an meiner aktuellen Schule, da wurden die Hausaufgaben abgeschafft. Und das gab richtig Widerstand. Also die auch von Eltern, also und von Lehrpersonen auch. Und Eltern auch jetzt noch ein Jahr später an den Elternabenden kamen doch noch ab und zu, ja, warum wurde das überhaupt abgeschafft? Also für mich eigentlich ein so klarer, normaler Schritt, weil es in meinen Augen nichts bringt oder nicht das bringt, was ich eigentlich in erster Linie die Eltern erhoffen. Hattest du zum Beispiel dann deine Privatschule noch Hausaufgaben?
Nein, wir hatten keine Hausaufgaben, wir hatten auch keine Prüfungen. Okay. Und wie gesagt, auch keine Klassen. Und meine Kinder, die hatten ja, die sind so aufgewachsen, ich habe das ja bei ihnen so miterlebt. Die haben ja trotzdem gelernt, auch ohne Hausaufgaben, ohne Prüfungen und ohne, dass jemand ihnen befohlen hätte, was die zu lernen haben, sondern die haben das gelernt, was sie interessiert hat und was sie mit anderen zusammen tun konnten. Und als ich dann meine Schule geschlossen hatte, mussten meine Kinder an die öffentliche Schule wechseln, weil meistens ist es ja umgekehrt, da gibt es Kinder, die sind in der öffentlichen Schule, wechseln dann an eine Privatschule. Bei meinen Kindern war das umgekehrt und das war von dort her sehr spannend zu beobachten. Das waren eigentlich alle drei Kinder, die hatten überhaupt keine Probleme, in die öffentliche Schule zu wechseln. Also das war ein bisschen sich zurechtfinden. Nach 2 Monaten hatten die raus, wie das dort funktioniert. Und die hatten auch gute Noten. Und da habe ich mir auch so gedacht, wenn jetzt mein mittlerer Sohn, der hat damals in die 6. Klasse gewechselt und da ist ja durchaus ein gewisser Druck da mit Übertritt in die Oberstufe und so und der hatte nie Prüfung, der hatte nie Hausaufgaben und nach 2 Monaten war der drin und der hatte eigentlich nie Noten unter einen 4,5 und konnte dann in die SEK wechseln. Und dann habe ich mir auch gedacht, der hat eigentlich 6 Jahre keine Hausaufgaben gemacht und keine Prüfungen und trotzdem mag der mithalten mit den anderen. Und das ist dann schon erstaunlich. Und der Jüngste, der hat eigentlich an meiner Schule fast nur gespielt, aber der ist dann in die 2. Klasse gekommen und hat nachher beim Eintritt in die 3. Klasse die gleich übersprungen, ist in die 4. Klasse gekommen. Also das ist schon erstaunlich. Und das hat mir einfach auch gezeigt, wenn Kinder entsprechend ihrer Reife und ihrer Freude lernen können, was da alles möglich ist. Das ist echt ja, das muss man erleben.
Aber es klingt, wie habt ihr euch orientiert oder die Kinder, wie haben sich orientiert? Also es klingt ja extrem diffus, wenn es heißt, keine Klassen, keine Prüfungen, nichts. Und ich habe es jetzt auch schon so erlebt, Kinder wollen sich ja auch ein bisschen messen, die wollen ja auch wissen, wo sie stehen.
Ja, das ist die Frage, in welchem Kontext hast du das erlebt? Als dass du dann drauf kommst zu sagen, Kinder wollen das. Man sagt ja auch, Kinder in der Oberstufe, dann sind sie in der Pubertät und die wollen dann nicht mehr lernen, die haben anders im Kopf. Mhm. Ja, worauf basierend sagt man sowas? Eigentlich nur basierend auf dem, dass die große Masse der Kinder 6 Jahre in die Schule gehen, wo ihnen gesagt wird, was sie zu interessieren hat und wo mit der Zeit eigentlich nur noch die Aussicht auf eine gute Note ein Lernmotivator ist. Und aufgrund dessen sagt man dann, ja, wenn die dann halt in die Oberstufen, in die Pubertät kommen, ist das normal, dass die keine Lust mehr haben zum Lernen. Aber das sagen nur alle, weil sie es nur so kennen. Und da muss ich einfach sagen, ich habe das auch anders erlebt. Ich habe Kinder in der Pubertät erlebt, die haben durchaus Lust gehabt, was zu tun und zu lernen. Und das, da muss man immer aufpassen, woraus, aus welchen Erfahrungen schließt man das und wo verallgemeinert man das und hat dann das Gefühl, das ist die Natur der Kinder. Und ich glaube, das ist ein Riesenschatz, den ich mitnehme aus dieser Zeit, wo ich einfach erlebt habe, wie Kinder lernen und leben und eigeninitiativ sind, wenn man die auch eigeninitiativ lässt.
Ja, bei mir war es ein sportlicher Kontext. Also da habe ich auch als Turnsportler habe ich immer wieder gemerkt, also so ein sportlicher Wettkampf, jetzt nicht noch mit Noten, sondern einfach so auch die natürliche Rangordnung, sage ich mal, unter den Kindern, das war aber auch lustvoll, also das war ein Spaß für die Kinder. Ich empfand das noch wertvoll, aber eben im sportlichen Kontext, ja.
Ja. Ja. Also ich denke einfach im Jahrgangsklassensystem in der Schule, vor allem finde ich das einen riesen Nachteil, dass alle jahrgangsgleichen Kinder dort sind. Ich habe das zum Beispiel bei mir an meiner Schule anders erlebt, durch das nicht einfach jahrgangsgleiche Kinder in der gleichen Klasse sind, gibt es eigentlich eine natürliche Ordnung auch. Also das sind ältere Kinder, das sind kräftigere Kinder und da ist eigentlich, da ist wie klar, logisch sind die älter, also wissen die mehr oder die können etwas besser. Das ist dort wie klar, da gibt es gar keine Konkurrenzkämpfe mehr so, weil die Situationen sind klar. Und die Jüngeren, die schauen zu den Eltern rauf, die Eltern, die fühlen sich gar nicht ständig in Frage gestellt. Und ich habe nicht sehr viel Konkurrenzkämpfe erlebt dort. Das ist für mich immer die Frage, wo ist was kulturbedingt und was ist wirklich naturbedingt an diesem Konkurrenzverhalten.
Okay, ja, spannend. Ja, ich wechsle gern zu der Co-Kreativität. Was soll ich mir unter dem Begriff Co-Kreativität vorstellen? Ich denke, das ist ja so der zentrale Begriff von deinem letzten Buch. Was ist für dich Co-Kreativität?
Vielleicht beginnen wir mal, was ist Kreativität? Für mich ist das, ich würde es so sagen, das ist ein Spielen mit Möglichkeiten. Wenn ich so eingleisig fahre und ich habe so eine Aufgabe oder eine Herausforderung und ich habe nur eine Idee, dann mache ich die halt so, wie ich denke, ich soll die machen. Das ist eigentlich nicht was Kreatives. Das ist auf Bing sage ich Bam. Das ist dann die Antwort und da geschieht gar nichts groß was. Sondern ich mache das vielleicht, was ich immer gemacht habe oder das, was man so halt macht oder das, was mir gesagt wurde, ich soll machen. Und das ist dann so einfach eine Antwort. Und kreativ sein, ich denke, das beginnt einfach schon mal nur mental. Das muss nicht immer handwerklich kreativ sein. Das kann auch mental kreativ sein. Das ist das Spiel mit Möglichkeiten. Einfach so zu einer Herausforderung sich 15 Möglichkeiten und Ideen auszudenken. Und das hat Wilhelm Reich auch mal gesagt, eigentlich Freiheit Das ist nicht das nicht mehr zu tun, was man immer machen musste, sondern das ist aus unzähligen Möglichkeiten für eine bestimmte Situation die beste auszuwählen. Und damit ich ja die beste auswählen kann, brauche ich ein paar Möglichkeiten. Vielleicht eben 15 oder 15. Und mit denen muss ich ja mal mental spielen können und mir vorstellen, wenn ich das so mache, wie geschieht's dann? Okay, so. Oder vielleicht mache ich es doch anders. Wie wäre es, wenn ich es anders machen würde? Und das ist einfach mal mental, gedanklich mit Möglichkeiten spielen. Und das Co-Kreative dann natürlich, das ist, wenn man das miteinander macht. Und das ist natürlich, wie soll ich sagen, nochmal bereichernd, weil da kommen ja nicht nur meine Möglichkeiten, werden da in Betracht bezogen, sondern auch die meines Gegenübers. Und dort liegt aber auch die Herausforderung und darum geht's eigentlich in meinem Buch. Ich kann besonders mich bereichern lassen durch Menschen, die nicht gleich sind wie ich. Weil wenn alle gleich denken wie ich, dann haben die ja genau die gleichen Ideen und Möglichkeiten und dann ist das ja einfach nur kreativ. Weil ich brauche die ja nicht und die brauchen mich nicht, weil wir haben ja die gleiche Idee. Und co-kreativ wird es nur, wenn eigentlich andersartige Menschen aufeinandertreffen, die Ideen mitbringen, die ich nicht habe und umgekehrt auch. Das wird dann co-kreativ, also wo miteinander irgendwie dieser Möglichkeitsstrauß ausgebreitet wird. Und das allein genügt aber nicht. Also nur anders sein genügt nicht. Es braucht dann noch eine Art und Weise, wie diese Andersartigkeit auch bereichend gestaltet werden kann. Weil sonst geschieht wieder nur Konkurrenz, wo ein Machtkampf entsteht, wer hat jetzt die bessere Idee und wer setzt sich durch mit seiner Idee. Und das hat dann wieder mit Co-Kreativität nichts zu tun. Das ist dann einfach ein Machtkampf.
Ah, okay, Tom. Jetzt verstehe ich, warum du auch die Theorie U von Otto Scharmer eingebaut hast. Mhm. Eben, da kam mir natürlich schon, also als du das so beschrieben hast mit diesem Downloading, also ich warte nur, bis der andere geendet hat und mache meinen Monolog weiter, bis hin dann zum, was war das zweite? Seeing. Ja, Seeing, genau. Das ist schon eher ein Austausch, aber ich behafte noch immer auf meiner Meinung. Und eben dann das Sensing am Schluss, dass ich ja tatsächlich auch einen Teil der anderen Meinung bei mir integriere und mich öffne oder Persönlichkeitsfeld erweitere. Ja. Und ja, also beim Downloading, da kommt mir natürlich die Arena in den Sinn. Das ist wirklich so ein, wie nennst du es auch, kollektiver Monolog. Mhm. Jeder sagt nur das, was er zu sagen hat. Zuhören, findet knapp statt. Und natürlich habe ich auch im Umfeld, habe ich dann so Personen, sind Bilder hochgekommen, die, das war leider auch so. Mhm. Interessant. Wie kommst du auf die Theorie U?
Das weiß ich gar nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin. Ich kann es nicht sagen. Die ist mir irgendwie mal zugeflogen, wie wahrscheinlich viele Bücher oder Menschen. Und das ist auch Wunder. Otto Scharmer beschreibt das irgendwo auf YouTube mal mit diesen Arten des Zuhörens auf ganz tolle Art und Weise. Und das hat einfach unglaublich toll gepasst. Zu all meinen Überlegungen von Co-Kreativität, auch wie ist deine Persönlichkeit beschaffen und wie passt die Art und Weise der Persönlichkeit auch zur Fähigkeit, anderen Menschen zuzuhören. Das hat eine direkte Entsprechung und das hat sich so wunderbar ergänzt. Mhm.
Mhm. Welche Erfahrungen konntest du mit der Co-Kreativität sammeln?
Gut, ich habe das immer wieder mal mit Menschen, wenn ich zusammen in Projekten arbeite und das liebe ich jeweils, weil das ist so beglückend, das ist so erfüllend, das ist so bereichernd und wenn dann irgendwas zustande kommt, wo am Schluss, wenn das mal zustande gekommen ist, sich alle Beteiligten so freuen über sich selber, über uns selber und stolz sind, was man zusammen geschaffen hat und sich jeder bewusst ist, dass jeder Einzelne das nie und nimmer alleine hätte schaffen können, dass das nur ging, weil da die unterschiedlichen Leute dabei waren mit den unterschiedlichen Ideen. Das ist einfach ein unglaublich beglückendes Gefühl. Und das ist wirklich jeweils so, dass man das wie spürt. Also ich alleine hätte das so nicht machen können. Das ist nur gegangen, weil da jemand war, der andere Ideen hatte. Und da entsteht eigentlich nicht, das hat nichts mit einem Kompromiss zu tun. Was meinst du, was meine ich? Und jetzt machen wir einen Kompromiss. Das wäre so, wie jemand hat eine blaue Farbe, jemand eine grüne Farbe und jemand eine rote Farbe und am Schluss mischt man die Farben alle und am Schluss hat man irgendwie so eine graue Pappe. Das wäre dann der Kompromiss. Um das geht's nicht, sondern es geht wiederum, mit all diesen Farben ein Bild zu malen, wo diese Farben noch da sind, aber eigentlich daraus gibt's ein Gemälde, was jeder mit seiner einzelnen Farbe nicht hätte malen können.
Ein schönes Bild. Ja. Wieso wäre für mich oder ist die Co-Kreativität für mich als Schulleiter wichtig?
Weil ich glaube, dass du als Schulleiter ja eine Schule alleine nicht gestalten kannst. Du brauchst ja als Schulleiter die Schulbehörde, du brauchst die Lehrpersonen, du brauchst die Eltern, du brauchst den Hausdienst, du brauchst die Therapeutinnen und Therapeuten, die brauchst du ja alle, damit ihr miteinander eine gelingende Schule gestalten könnt. Und was natürlich die große, große Herausforderung ist, dass sowohl über die Masse der Eltern und der Lehrpersonen auch jetzt mal als Haupt, für Anknüpfungspunkte eine unglaubliche Vielfalt an Vorstellungen, an Ideen da ist. Und das ist ja eigentlich eine super Voraussetzung für eine möglichst große Bereicherung. So weit, so viel, das wäre noch toll. Und der Punkt ist jetzt nämlich ein anderer und der ist vielleicht in diesem Untertitel meines Buches, dort liegt das Verborgen, nämlich wo ich schreibe Präsenz, Verbundenheit und Co-Kreativität in Gemeinschaften. Also eigentlich diese Unterschiedlichkeit, das ist eine gute Voraussetzung für Co-Kreativität auch an Schulen mit all diesen unterschiedlichen Playern von Eltern, Lehrpersonen, Therapeuten, Schulbehörden in ihren unterschiedlichsten Vorstellungen. Nur, das weiß man ja an Schulen und nicht nur an Schulen, dass genau dort die Schwierigkeit liegt. Nämlich, dass die Leute nicht in Rechthabereien sich verstricken. Wer hat jetzt das richtige Modell? Wer hat die richtige Vorgehensweise? Du hast Hausaufgaben angesprochen. Dann finden die einen Hausaufgaben, das nützt überhaupt nichts. Die muss man abschaffen. Dann schreien die anderen auf und sagen, ja, aber wir haben auch Hausaufgaben gehabt. Das hat uns auch nicht geschadet. Die muss man sicher belassen. Und so gibt es unterschiedliche Meinungen und da gibt es Machtkämpfe. Und sobald es Machtkämpfe gibt, sind wir in einem Modus des Zuhörens, um besser entgegnen zu können. Und das sind dann Debatten, was darum geht, wer argumentiert besser und wer hat am Schluss Recht und wer hat Mehrheiten und die Mehrheiten setzen sich durch. Und so wird es nie eine Veränderung geben an Schulen, weil da fehlt die Qualität, voneinander zuhören, um einander besser verstehen zu wollen. Und das hat wiederum mit der einzelnen Persönlichkeit der einzelnen Menschen zu tun, weil da braucht es schon eine Präsenz, ein Bewusstsein dafür, kann ich das überhaupt? Macht das der andere? Was braucht es, dass wir wirklich präsent sind und einander zuhören und uns aufeinander einlassen? Und wie kann ich auch meinem Gegenüber zuhören und mich öffnen für seine andersartige Ansicht, weil man hat immer das Gefühl, der andere muss das machen. Also wenn ich das Gefühl habe, Noten sollte man abschaffen, bin ich ja überzeugt. Nur derjenige, der ja sagt, ja, Noten muss man unbedingt behalten, was ist das da für ein neues, modernes, reformistisches Zeugs, da Noten abzuschaffen? Ja, beide haben doch das Gefühl, sie hätten Recht. Und ich habe nur immer das Gefühl, der andere müsste doch einsehen, dass er rechthaberisch ist. Ich selber bin es aber auch und ich merke es nicht und der andere merkt es auch nicht.
Das würde aber bedeuten, bevor wir über eine Sache diskutieren, müssten wir über die Art der Diskussion und des Zusammenredens eigentlich uns richtig einig werden, oder?
Richtig. Und da habe ich auch in meinem Buch zum Teil so Indikatoren auch aufgeschrieben, wo man merken kann, wo befinden wir uns, auf welcher Art und Weise der Kommunikation befinden wir uns. Also das ist zum Beispiel Indikatoren, wenn man zuhört, um einander besser entgegnen zu können. Das sind oft die Ja-Abers oder dann das Kategorisieren, das beurteilen, verurteilen, so das stimmt nicht oder das ist falsch oder all diese Sätze, wenn die vorkommen, dann ist jemand im Zuhören, um besser entgegnen zu können. Dort wird es nie ko-kreative Prozesse geben, dort wird es nie ein Sich-Verstehen geben. Sondern da gibt es nur ein Entgegnen und ein Machtkampf darum, wer mehr Recht hat als der andere. Und immer dann, wenn eigentlich wirklich ein Zustand eintritt von Zuhören, um einander besser zu verstehen, eigentlich kann man auch sagen, es ist eine empathische Art zuzuhören, dann kommen keine solche Kategorisierungen, Beurteilungen mehr vor. Das ist dann oft mehr wie ein Staunen, also wo man so wie merkt, okay, also das meinst du so, das habe ich mir so noch gar nie überlegt. Mhm. Da muss ich einen Moment innehalten, ich muss mal nachfühlen, wie das ist.
Wie gehst du wirklich konkret vor? Jetzt merkst du, die Diskussion ist eben so kategorisieren, wie du das beschrieben hast. Was machst du dann? Unterbrichst du?
Ja, du musst unterbrechen und du musst auf eine Metaebene gehen. Also weil, wenn die Leute das selber nicht merken, dann können die ja stundenweise damit fortfahren, bis niemand mehr mag. Und dann gibt es eine Abstimmung und die Mehrheit setzt sich durch und der ist froh, dass die Diskussion vorüber ist. Und damit das nicht so weit kommst, musst du wie unterbrechen. Also zumindest einer, das muss ja nicht immer der Schulleiter sein, aber das ist natürlich toll, wenn er es auch ist, der muss das wie merken. Der muss wie merken, jetzt sind wir in einer Sackgasse, da gibt es nur noch Rechthabereien, so kommen wir nicht weiter. Und der muss innehalten und wie mal den Beteiligten sagen, hört mal, wir sind uns am Verrennen. Wir sind drauf und dran, irgendwie, dass es nur noch Machtkämpfe gibt mit ja, aber und du tust und nein, hast du nicht und doch hast du schon und das kann nicht sein und so ist es besser und das müssen wir bemerken. Und dann, wenn man dort ein bisschen geübt ist, das ist am Anfang halt, braucht es viel Zeit und ein Innehalten und ein Üben, zu sagen, gut, jetzt erzähl mal der eine, was er findet. Und der andere, der versucht, nur mal zuzuhören und versucht, sich einzufühlen, was sagt der mir eigentlich? Und da kann man das noch verstärken, und indem der am Schluss wiederholt, was er eigentlich gehört. Mhm. Und so kann man das langsam üben. Und das hat wiederum natürlich mit dieser Präsenz zu tun, dass ich selber merke, wenn eine Diskussion entgleitet in so Rechthabereien, das muss man ja merken. Also da muss man präsent sein dafür. Und in einem weiteren Schritt muss ich auch selber für mich bereit, präsent sein, wie zu merken, wo bin ich in einem Widerstand, dass ich gar nicht zuhören will oder kann. Weil eigentlich immer dann ist das ein Hinweis, dass ich da ein Thema habe, das hat ganz und gar nicht mit dem anderen zu tun, sondern das ist irgendeine Geschichte bei mir verborgen und die habe ich anzuschauen. Und ja, also ich denke, es hat auch viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun, und das ist halt auch immer ein bisschen schwierig. Also wo in der Schule ist da Raum für Persönlichkeitsentwicklung? Oder wo man sagt man dann, ja, das ist eben persönlich, ich bin da nur als Lehrer in der Schule und lass mich als Person in Ruhe. Mhm. Aber ohne geht es eben leider nicht.
Ja, also du beschreibst eigentlich auch diesen für mich langen Weg der Co-Kreativität. Das beginnt ja, das sind ja wie drei Phasen in deinem Buch, bei sich selbst begegnen, eben sich selbst beobachten können und merken, oh, jetzt bin ich da im Rechthabereimodus drin. Dann geht es ja zur zweiten Phase über, oder? Über sich selbst hinauswachsen und anderen begegnen können und erst dann kommt ja die dritte Phase, dass man sich wirklich auf andere einlassen und andere Einflüsse bei sich selber integriert.
Ja, das muss natürlich auch nicht in dieser Reihenfolge geschehen. Also da gibt es natürlich Menschen, die sind einmal sehr an sich selber interessiert, die wollen ihre Persönlichkeit entwickeln, die wollen freier denken, freier fühlen. Die schlagen vielleicht diesen Weg ein und wenn sie dann merken, das hilft mir jetzt im Zusammensein mit meinen Menschen oder auch meinen liebsten Menschen, weil ich wie merke, wenn ich jetzt irgendwie freier werde, auch denen wirklich zuzuhören, entsteht natürlich auch eine größere Verbundenheit und das fühlt sich wieder gut an. Und auf einmal, wenn ich das merke, dass das besser gelingt, dann kann ich ja auch mit diesen Menschen, mit denen ich eigentlich gerne zusammen bin, auch was zustande bringen, was auch wieder erfüllend ist. Das muss aber nicht immer dieser Weg sein. Das kann durchaus sein, dass ich mit Menschen was zusammen bewegen will, zustande bringen will. Und das wollen all diese Mitglieder dieser Gruppe, zum Beispiel eine Schule, das kann aber auch etwas anderes sein. Und jetzt merkt man auf dem Weg, Mensch, das gelingt uns nicht, weil wir verheddern uns wieder in so Rechthabereien, in Besserwissereien. Und wenn man dann irgendwie wie merkt, oh, das tut mir leid, weil ich merke, so kommen wir gar nicht dorthin, wo wir wollen, dann wird man vielleicht dann interessiert, ja, was geschieht denn eigentlich mit uns? Also wieso passiert das? Und was hat das mit mir zu tun? Wo kann ich einen Schritt machen und wo der andere? Und so muss das nicht immer von der eigenen Persönlichkeit über die Präsenz für die eigenen Themen zur Verbundenheit zum Gegenüber und dann erst in die Kognitivität gehen. Ich glaube, da gibt es auch unterschiedliche Wege.
Ja. Dann das zweite Modell, das war ja das zweite Modell, aber das Persönlichkeitsfeld und das Möglichkeitsfeld, kannst du da noch etwas dazu sagen und erklären?
Ja, das ist, wenn Babys auf die Welt kommen, die sind eigentlich so ungefiltert, ungehemmt, sind die in der Lage, das auszudrücken, was gleich gerade bei ihnen ist. Also da gibt es keine Hemmungen, sondern eigentlich denen stehen alle Möglichkeiten ihrer Ausdrucksfähigkeit zur Verfügung. Mhm. Und dem sage ich, das ist das Möglichkeitsfeld. Das ist eigentlich all das, was möglich wäre. Das steht denn zur Verfügung, um das ausdrücken zu können oder auch um etwas empfinden zu können. Und dann ist es so, wir wachsen in einer Familie auf, wo zum Glück ja meistens dieselben Eltern dort sind. Es gibt ja auch eine Beziehungsstabilität, aber diese Eltern, die haben in aller Regel auch so ihre Eigenheiten und ihre Macken und ihre Wertvorstellungen, wie die dann in bestimmten Situationen reagieren. Zum Beispiel, wenn ich da ein Kind bin, das mal etwas geschenkt bekommt und ich möchte es ganz für mich alleine, weil ich habe es ja auch geschenkt bekommen. Und wenn denn da Eltern sind, die sind selber durch ihre Erziehungen, haben die gelernt, du so egoistisches Verhalten, das tolerieren wir nicht. Teil schön mit deinem Geschwister und dann ist das mal so ein natürlicher Impuls. Nein, das will ich nicht. Ich will das für mich ganz alleine. Und das mache ich dann vielleicht ein, zweimal, bis ich merke, immer wann, dann, wenn ich so diesen egoistischen Impulsen nachgehe, dann bekomme ich eins auf den Deckel, sei das, dass ich da ohne Essen ins Zimmer muss oder dass ich böse Blicke bekomme, dass mir die Liebe entzogen wird. Und dann lerne ich sehr schnell, weil ich ein Abhängigkeitsverhältnis zu meinen Eltern lebe, dass das so nicht gut kommt. Und dann lerne ich mit der Zeit wieder, wenn ich dann eine Schokolade geschenkt bekomme, dass ich da doch vielleicht den Reichen dann meiner Schwester gebe, weil dann habe ich den Rest. Und so lerne ich mit der Zeit, also egoistisch, das ist nicht gut, sondern teilen ist gut. Und ich spalte eigentlich einen Teil dann dieses Möglichkeitsfeldes ab. Und ich ziehe da eine Grenze und identifiziere mich damit, dass Selbstlosigkeit gut ist und Egoismus ist schlecht. Und da gibt es ganz, ganz viele Beispiele, wenn Kinder aufwachsen und ihre Grenzen aufbauen. Und diese Grenzen, die da gezogen werden, die sind immer kleiner wie dieses Möglichkeitsfeld. Und das ist eigentlich das Persönlichkeitsfeld, sage ich dem so. Das ist das, womit man sich identifiziert, da man das Gefühl hat, ja, so bin ich. Eben zum Beispiel, ich bin jemand, der teilt. Oder ich bin gut in der Schule. Oder ich bin nicht schön. Oder ich bin nicht liebenswert und was weiß ich alles. Ja. Und liebenswert sind andere. Und so habe ich ein Bild von mir, was ich eigentlich erlange durch das Aufwachsen in der Familie, in der ich groß werde, wo ich mich identifiziere. Und diese Identifikation, das ist immer kleiner wie das Möglichkeitsfeld. Da wäre eigentlich mehr möglich. Aber das durfte ich nicht leben, das musste ich abgrenzen, weil ich ja in meiner Familie aufgewachsen bin. Mhm. Und später als Erwachsener ist das ja so, wir leben ja nicht mehr in dieser Familie. Also das ist ja nicht mehr Vater oder Mutter, der sagt, du darfst die Schokolade nicht mehr allein. Ich kann mir dann als Erwachsener selber Schokolade kaufen, ich kann die auch alleine haben, aber trotzdem ist dieses Selbstbild, diese Identifikation fest verankert in mir. Ich bin jemand, der teilt und ich bin nicht jemand, der egoistisch ist zum Beispiel. Und das tragen wir mit und so sind das einerseits auf mentaler Ebene in Form von Glaubenssätzen, gehe ich durch die Welt, was richtig und was falsch ist, aber auch in Form von Ausdrucks- und Empfindungsmöglichkeiten. Das ist auf körperlicher und emotionaler Ebene. Und das ist halt immer die Frage dann, wenn Menschen zusammentreffen und die ihre unterschiedlichen Persönlichkeitsfelder mitbringen, da gibt es Überschneidungen, da versteht man sich so wunderbar, weil man die gleiche Identifikation hat. Und da gibt es aber auch Bereiche, da versteht man sich gar nicht, weil die Persönlichkeitsfelder sich nicht überschneiden. Also da habe ich zum Beispiel in meinem Möglichkeitsfeld etwas, was du nicht hast und umgekehrt. Dort verstehen wir uns nicht. Und dort ist die ganz zentrale Frage, wenn ich dich verstehen wollen möchte, damit wir ko-kreativ etwas zusammen zustande bringen, dann ist wie die Frage, kann ich in seinem Moment meine Persönlichkeitsgrenze für einen kurzen Moment verschieben, so dass ich mich in dich einfühlen kann. Mhm. Und wenn das gelingt, dann kann man von empathischen Zuhören sprechen und dann kann Ko-Kreativität also entstehen. Wenn das aber nicht möglich ist, dann ist oft der Grund dafür, dass Menschen eine so schmerzhafte Erfahrung gemacht haben, als die ihre Persönlichkeitsgrenze aufbauen mussten, dass die dort nie mehr hinwollen. Der Schmerz ist zu groß und das gelingt dann nicht. Und das ist irgendwie verständlich, aber es ist auch hinderlich, weil dann wirklich Ko-Kreativität und Empathie einfach nicht möglich sind.
Mhm. Mhm. Ja, sehr interessant. Ja, da kommen mir auch wieder ein paar Personen gleich in den Sinn. Mhm. Also das heißt eben, ich als Person mit meinem Persönlichkeitsfeld treffe in einem Team bei der Arbeit eben auf andere Persönlichkeitsfelder, die sich ja nie decken. Mhm. Aber Überschneidungen geben, das sind eben die positiven Erfahrungen, da verstehen wir uns. Mhm. Und dann gibt es eben die außerhalb von meinem Persönlichkeitsfeld, die bemerke ich bei der anderen Person. Und dann kommt es ja wirklich wahrscheinlich noch auf meine Persönlichkeit an, empfinde ich das als Bedrohung oder als Bereicherung?
Ja, absolut.
Das Fremde. Ja. Habe ich das so richtig verstanden?
Absolut. Und ich meine, von dort her ist jeder im Vorteil, der ein möglichst großes Persönlichkeitsfeld hat, das möglichst annähernd mit dem Möglichkeitsfeld übereinstimmt. Weil dann habe ich die größte Möglichkeit, auch andere zu verstehen, auch in meinem Ausdruck, irgendwo mich so auszudrücken, dass andere mich verstehen. Und da entsteht auch Toleranz, weil ich wirklich mich einfühlen kann in jemand anderen. Und Toleranz, das ist immer auch einladend, dass der andere sich verstanden fühlt und sich auch eher darauf einlassen kann, dass er sich mir gegenüber öffnet. Also dort irgendwie möglichst eben auch an seiner Persönlichkeit gearbeitet zu haben und so die eigenen Einschränkungen zu kennen, die auch bearbeitet zu haben und dort eine gewisse Weite ja, kreieren konnte, das finde ich ganz zentral. Und ich meine, wenn ich Führungsperson bin, so oder so, da habe ich ja von allein habe ich es mit so vielen Menschen zu tun als Schulleiter, mit allen Lehrpersonen, mit Eltern. Das ist auch für Elterngespräche. Ich meine, das ist kein Vater und keine Mutter, die vorsätzlich etwas Schlechtes wollen für ihre Kinder. Mhm. Und wenn es dann nicht gut kommt, dann ist eigentlich das Wichtigste, dass ich mich mal darauf einlassen kann, was um Himmels Willen ist bei denen los, dass das so geschieht, weil da muss ja irgendetwas sein, dass die trotz allem so gut machen, wie es nur ihnen geht. Allenfalls verstehe ich es nicht. Und das Gleiche ist mit den Kindern auch. Kinder, die sich komisch verhalten, die verhaltensauffällig sind, das ist ja vom Wort her schön, das soll in ihrem Verhalten uns etwas auffallen. Darum heißt es wahrscheinlich verhaltensauffällig. Da verstehe ich etwas nicht. Und das ist nicht jetzt dran, am Kind in erster Linie was zu ändern, sondern es ist an mir dran, was verstehe ich da nicht? Wie kann ich mich empathisch für das Kind öffnen, damit ich verstehe, was bei dem los ist?
Mhm. Ja, sehr schön, ja. Das, also ich denke, ich bin schon so weit, dass ich eben mich ziemlich gut einfühlen kann, eben das versuche auch, diese Empathie zu fördern. Natürlich ist es für mich als Schulleiter teilweise einfacher, wenn ich wie von außen einen Blick habe. Wenn man drin ist, ist es zum Teil schwieriger. Wenn eben, ja, halt Kinder können ja mal nerven und dann ist man halt zu fest in den Emotionen drin. Und dann versuche ich eben auch immer wieder die Lehrperson da rauszuholen und sagen, okay, schauen wir uns das Problem oder das Kind wirklich mal von außen an, was fehlt dem Kind oder warum macht es das oder kann es gar nicht anders.
Ja, und gleichzeitig auch, dass man das Kind im Lehrer anschaut oder das Kind in den Eltern anschaut, weil oft ist es auch dort, die können nicht anders, aber man schaut dann nur aufs Kind und versucht dort rum zu basteln und oft ist es gar nicht das Kind. Da gibt es ja auch Schüler, bei der einen Lehrperson funktionieren die wunderbar und bei der anderen überhaupt nicht. Also könnte man da schon auch drauf schließen, dass da bei den Lehrpersonen eine unterschiedliche Dynamik auch vorhanden ist, die mit ihrer eigenen Persönlichkeit zu tun haben.
Ja. Da hat mir persönlich die Transaktionsanalyse extrem geholfen. Mit dem Kind ich, Erwachsenen ich und Eltern ich. Und dann habe ich immer wieder mal festgestellt, ich versuchte aus meinem Erwachsenen ich mit dem Kind ich zu reden und das funktionierte nicht. Ja, wir sind schon fast am Ende. Danke vielmals für deine Ausführungen eben über die Co-Kreativität. Am Schluss stelle ich immer gerne so die gleichen Fragen. Beginnen möchte ich mit dieser grünen Wiese-Frage. Und das ist ja jetzt bei dir wie speziell, du hast es ja eigentlich gemacht. Wenn es jetzt keine Schulen gäbe, wie müsste die Schule mit dem heutigen Wissen neu erfunden werden? Irgendwie hast du es ja, glaube ich, schon fast gemacht, 10 Jahre lang, aber trotzdem, nach diesen 10 Jahren würdest du es, bei dir müsste ich fast die Frage stellen, würdest du die Privatschulen nochmals genau gleich aufbauen oder was wäre anders?
Also dazu vielleicht, ich habe vor nicht allzu langer Zeit einen Blogartikel auf Schulen der Zukunft gepostet. Da geht es genau darum, der Blogartikel heißt Schule neu denken. Genau dort ist es sehr ausführlich beschrieben. Und vielleicht kurz zusammengefasst, habe ich das eigentlich auch schon. Schule muss sich um die normale kindliche Entwicklung kümmern. Also das eigentlich so wie Kinder sich entwickeln, wie man das weiß aus der Entwicklungspsychologie, aus der Lernpsychologie, dass man dem entspricht. Auch von der Neurobiologie, dass man, wenn man weiß, wie ein Hirn funktioniert, dass man dementsprechend auch diese neurobiologischen Grundlagen berücksichtigt. Weil das Hirn ist einfach so, wie es ist und so es funktioniert. Und auch wenn ich das anders haben möchte, ist es trotzdem nicht anders. Und dann natürlich auch, wie man, in welcher Zeit wir leben und was es heute braucht und wo wir hingehen. Das finde ich auch ganz maßgebend. Und ich glaube, wenn ich jetzt etwas tun könnte als erstes, dann würde ich diese elendiglichen Zeugnisnoten abschaffen, weil die sind wirklich ein Killer, ein Bremser für jegliche Entwicklung. Weil das ist ja logisch auch Lehrpersonen, die gerne möchten, dass Kinder individuell sich entwickeln können. Und wenn man ja weiß, dass eben Kinder über einen Jahrgang hinaus Entwicklungsunterschiede aufweisen, dann ist das kaum umzusetzen, wenn man am Ende des Schuljahres dann wieder Zeugnisnoten machen muss, die darauf basieren, dass alle jahrgangsgleiche Kinder mit dem gleichen Wissen überprüft werden und daraus Noten gemacht werden. Das ist einfach ein Killer. Solange man das machen muss, ist es einfach fast nicht möglich.
Aber würdest du es komplett abschaffen oder würdest du wie einen Ersatz anbieten? Weil eben ich merke, es ist ja eine Orientierungshilfe. Für Eltern und Kinder.
Ja, es ist die Frage Orientierungshilfe. Wofür? Wofür hilft das, sich zu orientieren? Ich meine, es hilft wieder dieser Vergleich, wo steht mein Kind im Vergleich mit anderen Kindern. Und was ich machen würde, nämlich so wie es Kinder schon in die Schule kommen, ich kenne kaum ein Kind, das sich nicht freut auf die Schule, dem würde ich nachgehen. Also Schule muss so sein, dass diese Lust auf Schule, aufs Lernen, auf sich selber, dass die nie versiegt. Und das ist möglich. Und das müsste das Hauptaugenmerk sein. Dass Kinder mit Freude gerne lernen und die Belohnung ist nicht eine Note, sondern der Stolz und die Freude ab dem, was sie erarbeitet und geschaffen haben. So muss Schule sein.
Dann noch die Zukunftsfrage. Wie sehen für dich in 15 Jahren das ideale Lernen und die ideale Schule aus? Wir haben es ja schon angeschnitten, aber vielleicht noch zusammengefasst.
Gut, wie sieht das ideale Lernen aus? Das war die Frage von vorhin. Wie sieht es in 15 Jahren aus? Das ist eine andere. Aber wie sieht das ideale Lernen in 15 Jahren aus? Das weiß ich nicht, ob das ideale Lernen in 15 Jahren da sein wird. Aber ich habe mal ein Buch gelesen eines Berner Pädagogikprofessoren irgendwie über die letzten 300 Jahre Reformpädagogik und da hat es vor 300 Jahren gab es schon Menschen, die wollten Schule so vom Kinde aus denken und andere, die haben die Idee gehabt, wieso etwas ändern, das hat uns doch auch nicht geschadet, wir lassen alles so, wie es ist. Und vor 200 Jahren hat es auch Reformpädagogen gegeben, die wollten Schule vom Kinde aus denken. Und es gab andere, die wollten Schule so belassen, wie sie ist. Vor 100 Jahren dasselbe und jetzt auch. Und wenn ich so diese Geschichte anschaue, dann ist das, was ich mich frage, weshalb gibt es einen Grund, dass das in 100 Jahren anders sein sollte? Also das ist so diese pessimistische Sicht, die vielleicht auch aus einem Schuss Realismus entsteht. Und was ich eher dran glaube ist, das habe ich auch mal schon eingangs erwähnt, dass ich glaube, der Schule geht es noch zu gut und da muss noch mehr passieren, wo man wie merkt, so geht's einfach nicht mehr, dass eine Notwendigkeit entsteht, dass eine Not entsteht, damit eine Wende geschieht. Da glaube ich eher dran.
Genug hoher Leidensdruck muss entstehen.
Ja, und ich denke, der ist sich langsam am Aufbauen. Es hat immer mehr Lehrer, die am Limit sind. Es gibt immer mehr Kinder, die haben Spracherwerbsstörungen, die sind kaum beschulbar, wo es egozentrische Kinder gibt. Die Unterschiede, die eigentlich eher größer wie kleiner werden. Und im Moment versucht man das noch mit Heilpädagogen auszugleichen, mit Klassenassistenten oder Senioren. Und die Heilpädagogen findet man schon gar nicht mehr. Da gibt's viel zu wenige. Und das ist die Frage, wenn man dann keine mehr findet, was macht man dann? Da beginnt dann langsam die Not, wo ich eher dann glaube, dass dann eine Wende entsteht.
Okay. Und die letzte Frage, ich denke, die ist auch schon fast beantwortet. Was wäre für dich der nächste logische Schritt, um unsere Schulen zukunftsfähiger zu machen? Wäre das eben das Notenabschaffen?
Das Notenabschaffen als äußere Form und dann in erster Linie auch eine Bewusstseinsentwicklung, dass in Schulen Eltern, Lehrpersonen, Schulleitern, Behörden daran arbeiten, einander besser zuhören zu können.
Okay. Ich stelle dann sehr gerne den Link in die Shownotes, eben zum Artikel bezüglich eben, was wir da vorhin gesprochen haben. Ja, dann jetzt zum Schluss, wenn jetzt jemand mit dir Kontakt aufnehmen möchte, wie passiert das am besten?
Also ich glaube am besten, ich habe mehrere Websites und ich glaube zwei im Schulbereich, das ist bildungsreich.org, das ist das, was ich eigentlich freiberuflich im Schulkontext mache, findet man dort und dann natürlich Schulen der Zukunft, immer schulen-der-zukunft.org, das ist eigentlich der Bildungsblog, wo wir davon gesprochen haben, dort gibt es überall Kontaktformulare und dort erreicht man mich. Oder dann halt jetzt so diese, das was mit dem zweiten Buch zu tun hat, mit der Co-Kreativität, das ist beziehungsweise.org, das ist dort diese Thematik eher, auch dort über das Kontaktformular.
Okay, stellen wir alles gerne in die Shownotes als Link, genau. Ja, also danke vielmals für diese spannende Stunde. Ich durfte wieder viel lernen, das freut mich natürlich sehr. Und ja, bedanke mich und wünsche noch einen schönen Tag.
Dir auch vielen Dank.
Ich hoffe, dir hat die Folge ebenso gut gefallen wie mir. Welche Erkenntnisse nimmst du aus dieser Folge mit? Wenn du magst, kannst du mir gerne einen Kommentar auf Instagram unter Schulhelden_Podcast hinterlassen. Außerdem findest du mich auf LinkedIn unter David Schigosch. Alle Links notiere ich dir natürlich auch in den Shownotes. Danke für deine Bewertung auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Das war eine Folge des Schulhelden-Podcasts. Wir sind Schulhelden, wir verändern das Lernen positiv.